Wir haben heute Thomas und André von Smart Broker bei uns. Früher hieß es mal Wall Street Online, aber das hat natürlich auch Gründe, warum es eine Umbenennung gab. Aber stellt euch doch kurz selber mal vor und was ihr bei der heutigen Smart Broker AG jeweils macht oder gemacht habt.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist André Kolbinger. Ich bin der CEO der Smart Broker Holding AG, also der Muttergesellschaft.
Ja, ich bin Thomas Solter, ich bin Vorstand der Smart Broker AG. Das ist wiederum die Gesellschaft, die den Smart Broker betreibt.
Genau, das wäre auch dann die zweite Frage. Denn ihr hieß ja früher Wall Street Online, aber da gehört ja nicht nur Wall Street Online dazu. Könnt ihr vielleicht noch ein bisschen Überblick geben über die verschiedenen Geschäftsbereiche für diejenigen, die, sag ich mal, die Aktie vielleicht nur irgendwie aus der Werbung mal vom Namen her so kennen? Weil es sind ja doch einige Bereiche, man könnte sogar sagen, ihr habt in einem Bereich eine gewisse monopolartige Stellung. Ja.
Da kann ich ganz kurz einen Überblick geben. Die wallstreetonline.de als Webseite gibt es seit 1998. Ich habe das damals gegründet, sind 2006 an die Börse gegangen, haben 2017, 18, 19 mehrere andere Finanzportale dazugekauft. Das ist einmal die Arriva AG, das ist die Finanzen.net-Seite, die Börsennews-Seite, und haben dann uns im Jahr 2019 auch an der damaligen Wall Street Online Capital beteiligt und dann Stück für Stück aufgestockt, die Anteile. Die Wall Street Online Capital ist die heutige Smart Broker AG und betreibt als Hauptprodukt den Broker, Smart Broker Plus. Insofern haben wir zwei wesentliche Firmen. Das eine ist die Muttergesellschaft, börsennotiert und Betreiber mehrerer Finanzportale. Und wir haben darunter als 100, als fast 100% Tochter, muss man dazu sagen. Ist nicht ganz 100%, sondern, nee, es stimmt gar nicht. Es sind 100%, aber wir sind noch in einem Squeeze-out-Verfahren. So ist es richtig formuliert. Die Smart Broker AG, die den Smart Broker als wesentliches Produkt betreibt.
Genau, also ich muss ja auch selber sagen, ich glaube, ich war in erster Berührung so mit Internet und Aktien war Wall Street Online so 2003, 2004, noch während der Schulzeit. Ja, da hat man dann irgendwie gedacht, man hat vielleicht einen Informationsvorteil, aber man kann sich wirklich austauschen, bin eigentlich dem Forum auch immer treu geblieben. Und das sind auch dann diese Login-Effekte von der Seite. Jetzt merkt man aber auch, ne, also die Webseiten gibt es ja schon sehr, sehr lange, aber es gibt natürlich jetzt auch neue, sag ich mal, Zonen, wo Leute über Aktien diskutieren. Also ich habe so irgendwie Twitter auch erst seit kurzem entdeckt. Irgendwie, wir sind hier auf YouTube. Seht ihr da, ist es irgendwie eine neue Konkurrenz oder ist der Markt insgesamt so gewachsen, dass sich das so ein bisschen gegenseitig befeuert? Das ist vielleicht so das Strukturelle und das andere, wir hatten jetzt 2 Jahre oder würde ich sagen, ziemlich einen Gegenwind auch, ne? Also gerade die Kurse bei kleineren Aktien, wo Privatanleger drin sind, sind runter. Das Interesse war nach Corona nicht mehr so hoch. Seht ihr jetzt da eine Stabilisierung oder vielleicht auch schon eine Gegenbewegung? Weil bei der ein oder anderen Aktie fühlt es sich ja schon wieder so an, wir sind wieder da, wo es irgendwie 21 oder sowas war. Ja.
Das waren jetzt mehrere Fragen in einer sozusagen. Ich sag mal so eine, durch die vielen neuen Kanäle, die entstanden sind in den letzten Jahren, was ja jetzt auch nicht nur 2 Jahre zurückgeht, sondern schon deutlich länger. Das ist ja WhatsApp, das ist eine Twitter, das ist eine Facebook. Überall dort wird auch über Aktien diskutiert. Überall dort gibt es auch Aktiendiskussionsgruppen. Das hat uns jetzt aber nicht wesentlich geschadet, sondern wir haben einen ähnlichen Traffic wie vor 20 Jahren und wie vor 15 Jahren. Insofern, da sind neue Kanäle entstanden. Dort ist viel Traffic, an dem wir nicht teilhaben. Was uns unterscheidet, ist, dass man bei uns zu einer Aktie sozusagen sehr langfristig diskutieren kann, dass unsere Foren so aufgebaut sind, dass es eine Datenbank ist und dass es sozusagen, dass man sehr weit zurückgehen kann zu einzelnen Aktien. Und bei uns tauschen sich hauptsächlich Leute aus, die dann eben auch fundamental die Hintergründe verstehen wollen, die wirklich wissen wollen, was ist bei dieser Aktie los, während eigentlich alle anderen Kanäle, die es gibt, eher einen Chat-Charakter haben für, ich sag mal, ganz kurzfristigen Austausch zu Markttrends oder zu Meinungen, aber eben keine nachhaltigen Informationen. Insofern ergänzt sich das ganz gut. Wir haben von diesem großen Trend, den es da gegeben hat, nicht profitiert, muss man auch dazu sagen. Wir selber sind mit unseren Social-Media-Kanälen quasi auch vertreten, aber weit unterrepräsentiert. Da gibt es andere Kanäle, die bei YouTube und Facebook viel größer sind als unser. Nichtsdestotrotz haben wir sozusagen unsere Leserzahlen gehalten, verdienen mit Werbung in Phasen, wo an der Börse viel los ist, viel Geld. Und wenn dann wieder weniger los ist, so wie die letzten 2 Jahre, dann gehen diese Einnahmen zurück. Haben seit 2 Jahren weniger Volatilität an der Börse. Das wirkt sich bei uns auch auf die Page-Impressions aus und damit auch auf die Werbeeinnahmen. Insofern gibt es da einen ganz klaren Zusammenhang und wir hätten natürlich auch gerne wieder etwas mehr Volatilität an der Börse und mehr Handelsaktivität. Das würde unserem Geschäft sehr gut tun, ja.
Aber ich sage so aus Kundensicht, ja, also wenn ich sage, ich benutze die Seite wahrscheinlich ja schon auch schon 20 Jahre. Und manchmal ist es so, ne, bei manchen Aktien wird auf Wall Street Online super gut diskutiert, ja, bei manchen ist es irgendwie auf Arriva, aber manchmal irgendwie, man ist dann auf der einen Seite und dann, wenn man nicht weiß, dass irgendwie die Diskussion auf Arriva stattfindet, dann ist es auf Wall Street Online nicht. Gab es mal irgendwie so Bestrebungen, vielleicht auch irgendwie, ich glaube, ihr habt es manchmal irgendwie so versucht, dass irgendwie so, so eine neue Seite, so Meta, wo ihr die ganzen Thread aus euren ganzen Seiten ho holt, denn für mich ist der größte Mehrwert sind diese Community-Beiträge. Ne? Also ich glaube, es gibt Leute, die nutzen halt ein Finanzportal für irgendwie die Zahlen, aber ganz, dass euer wertvoller Beitrag ist, was man nicht so kopieren kann, sind Beiträge von Nutzern, wo es teilweise sehr, sehr gute gibt. Und dass man das vielleicht auch ein bisschen neuerem Design und dann das irgendwie zusammen mit einem Login, weil manchmal ich brauche dann irgendwie drei Logins und auf diesen Webseiten. Wie seht ihr das so von der Produktseite im Media-Bereich? Oder ist das irgendwie zu kompliziert? Oder jetzt hattet ihr wahrscheinlich auch zu viel zu tun auf der anderen Seite mit Smart Broker. Aber wie, sag mal, wie ist so die Vision im Media-Bereich auf 5 Jahre?
Also Stand heute gibt es keinen Plan, das zusammenzulegen oder irgendeine Art von Metaseite darüber zu bauen, sondern es sind eigenständige Portale, von denen sich jedes weiterentwickelt. Wir haben in den letzten Jahren, sag mal, Inhalte, Daten, Lizenzen, Technologie in gewisser Weise synchronisiert und zusammengelegt, dass wir dort auch Einspareffekte haben. Wir haben bei der Vermarktung der Webseiten vieles zusammengelegt, um da auch effizienter zu sein. Aber wie du richtig sagst, die letzten Jahre, die waren bei uns extrem geprägt von der Entwicklung von Smart Broker. Insofern lag der Fokus nicht auf diesen Portalen, sondern wir haben uns hauptsächlich um das Projekt Smart Broker kümmern müssen.
Da kommen wir gleich dazu, und dann kommt auch dann Thomas noch mehr ins Gespräch. Aber vielleicht noch eine Frage, weil ich meine, wenn man sich die Zahlen anschaut, die letzten Finanzzahlen des Media-Bereichs ist ja umsatzseitig immer noch größer leicht, obwohl ihr ja auch richtig viele Assets eigentlich in der Transaktionsbasis habt, wenn ich es richtig verstanden habe. Könnt ihr vielleicht so einen Überblick geben? Ist es vor allem Bannerwerbung? Sind es irgendwie spezielle Kooperationen? Gibt es da irgendwie, ist das irgendwie nochmal aufgeschlüsselt, weil es geht ja wirklich in die Millionen, was ja für eine Webseite, sag ich jetzt mal, schon sehr, sehr ordentlich ist, von.
Ja, also man muss dazu natürlich sagen, man muss diesen Umsatz immer in Relation sehen zu der Anzahl von Menschen, die wir erreichen mit unseren Portalen. Da erreichen wir über die Portale über 2 Millionen Unique-User im Jahr. Das ist eine ganze Menge. Und die Umsätze, die wir dann machen pro Person, ist halt nicht so viel. Und die wesentlichen Einnahmequellen im Werbebereich, die kann man eigentlich in drei Bereiche unterteilen. Das eine ist Werbung für sogenannte Key-Account-Kunden, also Kunden aus dem Finanzbereich, allen voran Derivate-Emittenten, Zertifikate-Anbieter, andere Broker, Krypto-Börsen zum Beispiel. Ja, ganz normale Banken, ganz normale Versicherungen. Das ist so die eine große Zielgruppe. Zweite Zielgruppe ist Investor Relation Kunden, also Kapitalmarktinformationen zu anderen börsennotierten Gesellschaften. Und die dritte Zielgruppe, beziehungsweise ja, der dritte Cluster ist die Bannerwerbung, die über automatisierte Bidding-Systeme versteigert wird. Da sieht man dann, da wundert man sich dann manchmal, warum sehe ich denn auf der Webseite das, was ich mir vorher bei Amazon angeguckt habe oder bei Otto oder irgendwo anders. Das sind halt großflächige Bannerformate, die über Realtime-Bidding-Systeme versteigert werden an denjenigen, der für diese Person gerade am meisten zahlt, der davor sitzt. Das sind so eigentlich die drei großen Einnahmecluster, die wir dort haben. Ja.
Und weiß ich auch aus eigener Erfahrung, ne, also im Finanzenbereich sind die sogenannten Werbepreise, TKP-Preise ja auch deutlich höher als jetzt irgendwie Online-Gaming. Ne? Das ist ja auch bei YouTube oder sowas. Das ist ja, ich glaube auch, als ich mal das analysiert habe, man hat eine relativ vermögende und auch eher ältere Zielgruppe, wo natürlich dann die Werbepreise auch dann höher sind. Aber jetzt kommen wir zum spannenden Thema. Vielleicht den ersten Teil der Frage nochmal für dich. Wie kam es dann zu der Gründung von Smart Broker? Ne? Ich glaube, auch ein anderes Konkurrenzportal hat auch mal einen Broker gestartet. Das machen sie jetzt wieder zu. Und dann der zweite Teil der Frage, vielleicht für Thomas. Wie könnt ihr eigentlich so günstig sein über so viele Handelsplätze? Ja.
Der erste Teil, Gründung Smart Broker, geht zurück auf das Jahr 2019, als wir uns beteiligt haben an der Wall Street Online Capital AG. Das ist ein Unternehmen, was es schon seit fast 20 Jahren gab. was Finanzvertrieb gemacht hat. Das heißt, man hat dort Kunden vermittelt zu anderen Online-Brokern, immer mit einem besonderen Preismodell. Also für den Kunden radikal preiswerter als bei dem Online-Broker selber. Und wir haben dann mit dem Thomas zusammengesessen und von Seiten der Wolfson Online Capital gab es schon die Überlegung, ein eigenes Produkt zu machen. Aber man hatte nicht so die Reichweite, die wir hatten, dass man damit auch wirklich hunderttausende Kunden erreichen kann. Und das war dann der Gedanke zu sagen, es ist an der Zeit, jetzt einen Broker neu zu gründen, der beide Welten vereint. Auf der einen Seite das komplette Produktspektrum, was die Kunden gewohnt sind von, ich sag mal, den Online-Brokern der ersten Generation und den niedrigen Preis auf der anderen Seite für einzelne Handelsplätze. Also eigentlich das Beste aus klassischer Online-Broker und Neo-Broker. Das war damals und zwar 2019 der Gedanke.
Zum zweiten Teil, also wie André schon gesagt, weil das eben der Gedanke war, muss man sich natürlich auch die Gedanken stellen oder die Fragen stellen, wie das alles in der Finanzierbarkeit darstellbar ist und wie man es möglichst günstig dem Kunden zur Verfügung stellen kann, gleichzeitig natürlich aber trotzdem auch einen Ertrag dabei erwirtschaftet. Und am Ende ist es trotzdem so, dass wir zwar sehr günstig sind auf der einen Seite, das heißt, wir bieten ja die Transaktion für 4 € pro Order pauschal an, über GetDex dann ab 500 € sogar kostenfrei, also dass gar keine Gebühren entstehen, das ist schon sehr günstig. Selbst im Ausland kostet das nur 4 €. Das ist natürlich ein sehr engmargiges Geschäft, auch für uns und eben skalierbares Geschäft. Also wir müssen natürlich skalieren, damit es am Ende nachhaltig funktioniert für alle Beteiligten. Aber wir haben eben ein Modell geschaffen, mit dem man hier eine entsprechende Rechnung aufmachen kann, wo wir auch viele Handelsplätze anbieten können. Und wenn ich jetzt vergleiche mit anderen Brokern, auch Neo-Brokern, die in den Markt gekommen sind, die bieten ja typischerweise nur ein oder zwei Plätze an. Die sind dann auch günstiger als unsere 4 €. Aber dafür sind wir eben auf dem einen Platz, zum Beispiel GetDex, eben kostenfrei. Also darum wieder da günstiger. Also der Trick liegt eigentlich darin zu sagen, wir haben halt kein einheitliches Preismodell für alle Börsenplätze gleich, sondern wir haben halt verschiedene Preismodelle entwickelt, sodass es tatsächlich eine Rentabilität hergibt.
Genau, also vielleicht nochmal kurz der Hinweis, das hier ist keine Anlageberatung oder Empfehlung für die Aktie. Ja, und es kann sein, wenn ihr das Video schaut, dass ich darin indirekt investiert bin, aber es ist durchaus eine Empfehlung für den Smart Broker selber, weil, ja, wenn wir von der Positionierung ist durchgehen, also ich habe den Großteil meines Fonds beim Smart Broker liegen. Warum? Ja, weil man da handeln kann, weil gerade bei manchen Neobrokern, da hat man dann nur einen Handelsplatz und dann kann man viele Produkte, Fonds, Aktien halt nicht handeln, kann sich gut eignen, vielleicht als kleines Trading-Zweitdepot, aber man braucht immer noch einen anderen Vollbroker oder Vollsortimenter. Und ich glaube, da ist Smart Broker eine sehr, sehr günstige Variante. Gibt natürlich auch andere Vollsortimente, aber wir haben hier irgendwie 4 € gesehen. Ich glaube, bei einer anderen bekannten Marken ist das dann schnell 20 €. Das sind ja schon krasse Unterschiede. Fragt man sich immer, ne, okay, ihr macht irgendwie günstiges Marketing über das Thema, seid wahrscheinlich auch ein bisschen schlanker aufgestellt. Aber was ja manchmal auch ein bisschen vergessen wird, ein Broker hat ja nicht nur die Transaktionseinnahmen, sondern ihr habt auch Zinseinnahmen, Payment for Order Flow, solche Themen. Da gibt es wahrscheinlich auch im Derivatebereich, bei Fonds, Rückvergütung, das summiert sich ja alles. Deswegen, könnt ihr da vielleicht A so ein bisschen Überblick geben und wie auch vielleicht das Payment for Order Flow langfristig irgendwie seht, wird es dann irgendwie dann so eine Exklusivvereinbarung geben mit einem Handelsplatz, der dann sagt, ich zahle euch im Jahr X Euro einfach für diesen Service? Oder wie könnt ihr euch das vorstellen, wenn das, vielleicht wird es ja auch nicht verboten, aber wenn das so kommen würde, was wären dann Bestrebungen, dass man sagt, dieser Mehrwert, ja, den man ja aktuell irgendwie bekommt, der muss ja auch wieder irgendwie, sag ich mal, monetarisiert oder entlohnt werden.
Ja. Also vielleicht vorweg, verboten wird es offensichtlich in jedem Fall. Also wir haben tatsächlich jetzt im Januar die Entscheidung durch die EU gesehen. Es wurde beschlossen, dass es verboten wird. Und Deutschland zieht ja jetzt die Ausnahmegenehmigung. Das heißt, in Deutschland wird es dann erst ab dem 1.7.2026 verboten sein. Allerdings ist immer noch die Frage, wie es genau verboten wird oder was genau verboten wird. Also wie ist die Struktur dieses Verbots dann am Ende in der Ausgestaltung? Das ist noch nicht klar, aber deswegen sind wir da auch sehr zurückhaltend. Faktisch wird sich der Markt finden, es wird sich irgendeine Möglichkeit finden. Es wird wahrscheinlich bei der einen oder anderen Stelle dann etwas teurer werden, wenn es das nicht mehr gibt, weil auf der einen Seite der Broker vielleicht seine Gebühren leicht erhöhen muss, auf der anderen Seite der Spread bei Market Maker wahrscheinlich nicht sinkt dadurch, ja, weil warum sollte er das tun, wenn es bisher ganz gut funktioniert hat? Werden wir alles sehen, aber ich glaube schon, dass es im Schnitt teurer werden würde für den Kunden. Allerdings darf man halt auch nicht vergessen, das Payment-for-Order-Flow-Modell ist ja nicht der einzige Grund, warum wir so günstig sind, sondern du hast es ja auch gerade gesagt, es gibt viele andere Gründe, die darauf hin einzahlen. Es gibt viele andere Einnahmebereiche, Wir haben da eine recht einfache, leichte Struktur aufgebaut. Wir haben keine großen Legacy-Systeme, die wir mit uns rumschlagen oder rumtreiben müssen, die wir am Ende auch bezahlen müssen. Insofern sind wir da, glaube ich, genau wie andere Anbieter am Markt, die jetzt neuer am Markt sind, sehr gut aufgestellt und vorbereitet und können auch entsprechend dann damit rumgehen. Wie wir das künftig dann gestalten, ob das dann weiterhin kostenfrei sein wird oder man vielleicht doch einen Tick nehmen muss pro Order, das wissen wir noch nicht, ist noch lang hin, und da wird sich noch einiges im Markt ergeben.
Okay. Wenn wir sagen, wir sind lean aufgestellt, ihr wart noch leaner, wahrscheinlich als der alte Smart Broker war, ne? Da muss man sagen, war eigentlich, sage ich mal, eine White-Label-Lösung, wo man irgendwie sein Logo drauf getan hat, wo ihr aber von Produktseite natürlich jetzt wahrscheinlich relativ wenig machen konnte. Und das war dann auch wahrscheinlich auch die Motivation, okay, guck mal, das funktioniert gut. Wir wollen jetzt mehr selber machen, oder? Das war dann diese Idee zum Smart Broker Plus. Wo dann die Entwicklung von der App dann von euch selber kam. Trotzdem, ja, so ein Umzug ist natürlich immer nie so schön. Man muss die Leute da irgendwie abholen. Ja? Wenn ich einmal so ein Konto aufgemacht will, sich wieder identifizieren, das ist nicht was, was irgendwie läuft. Und natürlich auch wird es da immer nie ko immer komplett alles glatt laufen bei solchen Umstellungen, das ist auch klar. Aber kannst du vielleicht mal so ein bisschen, warum war der Umzug irgendwie bei Smart Broker nötig, noch so ein paar Beispiele geben? Und zweitens, was so ein bisschen der Status ist jetzt von der Migration zum neuen Smart Broker Plus. Da habt ihr, glaube ich, ja noch so ein paar, sag ich mal so, Themen aufzuarbeiten, aber irgendwann ist das ja abgeschlossen, ne? Dass man sagt, okay, jetzt sind wirklich alle Kunden irgendwie da und sind auch alle Sachen da. Ja.
Ja, also ich glaube, abgeschlossen ist es mittlerweile, zumindest größtenteils, aber da können wir gleich noch drauf eingehen. Was waren die Gründe? Eine hast du schon genannt. Wir hatten ja jahrelang keine App und haben jahrelang dem Markt gesagt, wir bringen jetzt endlich eine App, und haben es am Ende nicht hinbekommen. Das lag natürlich nicht daran, dass wir nicht in der Lage sind, eine App zu bauen, sondern es lag einfach daran, dass wir einen Dienstleister gewählt haben, der technisch die Strukturen dafür nicht zur Verfügung hatte und sie uns am Ende auch nicht zur Verfügung stellen wollte, ne? Und das ist der zweite Grund oder eigentlich der Hauptgrund, warum wir uns am Ende umorientieren mussten, ist, dass die Abwicklungsbank, mit der wir das dann vorher umgesetzt haben, was eigentlich eine perfekte Symbiose gewesen ist, ne? Wir kümmern uns um Vertrieb, wir kümmern uns um die Kundenkommunikation und die Bank, die ja sehr stabil ist, er kümmert sich um das ganze Produktsetting, hat aber leider die Mengen, die wir dort eingeliefert haben, das heißt viele, viele Neukundeneröffnungen und so weiter, nicht verkraftet, weil viele Prozesse nicht digitalisiert waren, und dann auch sehr viel händische Arbeit gemacht werden musste, was gleichzeitig auf einen Konzern traf, der eher im Personal ab als aufgebaut hat. Und das hat natürlich zu vielen Problemen geführt. Das haben wir auch leider leidvoll oder auch viele Kunden leidvoll erfahren 2020, 2021, weil sie sehr lange auf Depoteröffnungen warten mussten und ähnliche Themen. Das heißt, wir konnten zum einen gar nicht so skalieren. Es war einfach nicht möglich, so skalieren, wie wir hätten skalieren können. Dann hatten wir die technischen Grundvoraussetzungen nicht, um unser Produkt auch weiterzuentwickeln. Und dann mussten wir natürlich irgendwann die Entscheidung treffen, wie das hier weitergeht. Beziehungsweise hat es in dem Fall auch die Bank getroffen, weil sie auch gesagt hat, sie kann das so nicht weiter unterstützen. Und haben uns deswegen darauf geeinigt, das Ganze nochmal neu aufzusetzen und uns einen neuen Partner zu suchen, mit dem wir das dann umsetzen können.
Und da musste man, wie gesagt, ich bin ja auch selber durchgegangen, bei mir hat das alles geklappt, ist alles irgendwie eingebucht, aber es war ja schon ein paar Klicks, ne? Da kam irgendwie eine Mail und sowas und ich glaube, ihr habt noch so ein bisschen, wann seid ihr wieder in dieser Phase, dass ihr sagt, okay, alles läuft, wir haben wirklich auch die Kunden, die Beschwerden, die es ja auch gab, muss man auch sagen, haben wir irgendwie aufgearbeitet und wir können jetzt wieder irgendwie nach vorne schauen, ins Marketing investieren, jetzt eigentlich sogar mit einem Produkt, wo wir vielleicht dann sogar pro Kunde mehr verdienen können, nehme ich jetzt mal an, als wenn man, sage ich jetzt mal, nur der Vertrieb oder vielleicht wäre auch eine Frage, wie sind da die Unit Economics? Gibt es jetzt vielleicht auch nochmal neue Einkommensströme, weil man einfach einen größeren Anteil der Wertschöpfung hat? Wie schaut es da aus?
Auch wieder viele Fragen. Die
Ja.
Ökonomik kann ich dann gleich an André nochmal weitergeben. Da kann er auch ein bisschen was zur Gruppe sagen und zu den auch Skalierungsthematiken. Also grundsätzlich ist es aber schon so, die Migration ist jetzt, wie gesagt, abgeschlossen. Die haben wir im Oktober vollzogen. Und langsam, muss man fairerweise sagen, wir sind da jetzt im Februar, sehen wir Licht am Ende des Tunnels, weil, wie du sagst, es lief halt nicht alles glatt. Das Produkt war auch nicht durchweg stabil. An verschiedenen Stellen gab es ein paar Probleme mit dem neuen Produkt. Und unser Produkt war auch noch nicht vollends so weit ausgereift, wie es vielleicht das vorherige Smart Broker klassische Produkt war. Das heißt, da fehlten oder fehlen auch immer noch teilweise ein paar Themen. Da fehlte, die Unterdepots fehlten, die Währungskonten fehlten, ne? Der Realtime-Handel fehlte. aber eben auch der Anleihenhandel fehlte. Die ersten drei Sachen haben wir mittlerweile abgearbeitet, die sind jetzt da, die sind live, das ist gut so. Wir sind auf der, mit dem Anleihenhandel auch relativ weit, das wird es auch bald geben. Insofern können wir da bald einen Haken dran machen. Gleichzeitig sehen wir, dass der Kundenservice auch wieder ein bisschen mehr Entspannung erfährt. Es ist immer noch so, dass wir sehr viele Anfragen bekommen von Kunden, sehr viele Rückfragen bekommen. Und dass auch die durchschnittlichen Gesprächszeiten sehr lang sind. Daran müssen wir natürlich arbeiten. Aber wir sehen, dass es halt besser wird. Das heißt, wir haben weniger Anfragen, auch weil sicherlich an der einen oder anderen Stelle das Produkt dann auch stabiler läuft. Und zum anderen sehen wir aber auch, dass wir natürlich Personal aufbauen und sukzessive schauen, dass man dem entgegentreten kann. Und so langsam würde ich mal sagen, es dauert noch ein paar Wochen, aber so langsam kommen wir da in einen Bereich rein, wo man wieder ein bisschen nach vorne gucken kann und auch unserem Anspruch gerecht werden kann. Wir waren ja mit dem alten Smart Broker vor der Migration und vor dem Launch des Smart Broker Plus, waren wir immer eigentlich einer der Führenden, was das Thema Kundenservice betraf im deutschen Markt. Das ist uns auch sehr viel wert, ist auch wichtig für uns und deswegen umso schlimmer, dass wir es nicht halten konnten in den letzten Monaten. Aber da werden wir jetzt entsprechend wieder hinkommen und dann sukzessive uns auch da wieder weiter etablieren können.
Gerade beim Thema Kundenservice, ich glaube, ihr habt ja 50.000 Assets under Management pro Kunde, 50.000 Euro. Ne, das ist ja schon sehr, sehr viel. Ne? Also ich glaube, bei Robinhood waren es mal nicht der Durchschnitt der Median irgendwie $500, nur um so von den Relationen. Ne? Kundenzahl ist dann nicht ganz Kundenzahl. Und ich glaube, insgesamt sind es 9,5 Millionen bei euren letzten Zahlen, davon über die
Ja,
Hälfte so bei
mehr.
Smart Broker Plus. Ne? Also sagen wir gut 5 Milliarden bei Smart Broker Plus. Das ist ja wirklich eine Hausnummer. Ne? Gerade wenn man es jetzt auf die Aktie schauen, mit eurer Marktkapitalisierung vergleicht, ne? Bei einem Fonds, der 5 Milliarden Assets under Management hat, wäre das wahrscheinlich auch schon mal, ja, das ist ja auch gerade wieder ein Thema, aber wäre ja schon mal mehr wert als eure Marktkapitalisierung, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich mit einem Broker kann man perspektivisch auch dann mehr verdienen. Trotzdem, aktuell glaube ich, vom Ausblick seid ihr jetzt noch nicht so für 2024, sagt ihr, das wird super profitabel. Liegt es an irgendwie den einmaligen Migrationskosten, die noch anfallen, oder ist es einfach dieser Fixkostenblock? Und wenn dann, sage ich jetzt mal, nochmal die Assets irgendwie so hochgehen, dann hat man dann irgendwie den Hebel bei der Profitabilität. Weil per se ist ja 5 Milliarden, jetzt von meinem Verständnis, ist ja schon wirklich sehr, sehr viel auch für einen Broker in eurer ja, Phase, ja.
Ja, da kann ich vielleicht darauf antworten. Es ist natürlich so, wenn man die beiden Modelle vergleicht, die alte Kooperation mit der DAP und jetzt mit der Bar, dann ist es so, dass wir halt inzwischen einen, ich sag mal, 50-köpfigen IT-Apparat haben, der eben ein eigenes Produkt baut. Das ist das, was der Kunde sieht. Das ist das, was uns auch zukunftsfähig macht. Ja, wir haben eben jetzt eine App, das hatten wir vorher nicht. Wir haben jetzt einen digitalen Kontoeröffnungsprozess, der in 15, 20 Minuten durchläuft. Das gab es vorher auch nicht. Da haben wir im Jahr 2020 und 2021 viele Chancen nicht wahrnehmen können, als es tausende Leute gab, die zum Teil an einem Tag ein Konto eröffnen wollten und unser Partner das nicht geschafft hat und die Kunden dann 3 Monate warten mussten auf das Depot. Das heißt, wir sind jetzt komplett zukunftsfähig, wir können das Produkt weiterentwickeln, haben noch ein paar, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Kinderkrankheiten. Thomas hat es gerade schon gesagt, das Thema Anleihehandel fehlt noch. Das ist aber immer etwas, da muss man ein bisschen die Relation auch betrachten. Das betrifft nicht alle Kunden, sondern den kleinsten Teil der Kunden. Ja, wir haben jetzt 100.000 Kunden, die aktiv handeln auf dem Produkt, die damit sehr gut klarkommen und haben eben ein paar Kunden, wo etwas fehlt, die etwas vermissen von dem, was sie vorher schon mal hatten. Jetzt ist es so, das Produktspektrum, was wir bei der DAP hatten, war ein extrem breites Produktspektrum. Das war halt 20 Jahre gewachsen. So, das kann man nicht in einem Jahr nachbauen. Das ist unmöglich. Da brauchen wir halt in der Summe 2 Jahre für. Da sind wir aber inzwischen sehr weit fortgeschritten. Und von den Economics her ist es so, wir verdienen jetzt mehr als vorher, weil wir eben neben den Trading-Einnahmen auch zinsnahe Einnahmen haben. Das heißt, wir sind an dem Einlagenzins der Kunden mit beteiligt. Die Kunden kriegen bei uns keinen Zins. Sie haben aber auch in Anführungszeichen nur eben Trading-Volumen dort liegen. Wir sind kein Einlagenbroker, wo jemand sagt, ich überweise dort 100.000 Euro hin und warte dann mal, wie sich die Zinsen entwickeln. Insofern, unser Businessmodell ist ganz klar. Wir sind auf Trading fokussiert. Das machen wir so billig und so gut, wie es irgendwie geht für den Kunden. Daran haben wir eine geringe Marge pro Trade und wir brauchen viele Trades, damit es rentabel ist. Und wir haben jetzt 100.000 Kunden auf diesem Modell. Damit sind wir noch nicht rentabel. Da brauchen wir noch mal ungefähr 50.000 Kunden mehr, damit das rentabel wird. Wir haben jetzt gerade letzte Woche unsere Zahlen bekannt gegeben, unsere Guidance für 2024. Wir wollen dieses Jahr 50 bis 55 Millionen Euro Umsatz in der Gruppe machen. Der Broker ist davon noch der kleinere Teil, wird aber im nächsten Jahr dann deutlich zulegen durch Kundenwachstum. Wir werden jetzt in 2 Monaten mit der Neukundenwerbung anfangen. Und wir haben insgesamt eine, ich glaube, etwas konservative Prognose abgegeben für dieses Jahr, weil wir halt die letzten 2 Jahre auch sozusagen hinter den Erwartungen waren, in einem sehr, sehr schwierigen Marktumfeld, muss man dazu sagen. Es gibt wenige Aktien, die stehen sehr, sehr hoch. Und es gibt aber viele Aktien, da bewegt sich nicht viel, die stehen relativ tief. Und wir leben halt als ganze Firma eigentlich vom Handel. Das betrifft sowohl die Page Impressions auf den Webseiten. Wenn viel Trading stattfindet, wenn viele Informationen konsumiert werden, dann kommen die Leute auf die Portale und suchen erst Informationen und dann handeln sie. Und insofern sind wir in hohem Maß abhängig von der Vola an den Börsen. Und da war halt die letzten 2 Jahre waren geprägt von sehr, sehr geringer Volatilität.
Ja. Aber das, sag ich mal, das ist eigentlich das Umfeld für Brokeraktien, wenn man sagen, die Zinsen sinken ein bisschen, aber bleiben zumindest so bei 2, 3%. Das kann ja bei den, sag ich mal, bei 5 Milliarden, wenn die Leute sagen, wir haben irgendwie 10% in Cash, 500 Millionen, das sind ja schon mal theoretisch 10 Millionen, die da irgendwo ankommen, ne? Das ist ja schon eine relevante Größenordnung. Von der Seite ist das Umfeld für Brokeraktien eigentlich nicht schlecht. Und vielleicht ist, sag ich mal, ob wie ihr das seht, aber zumindest die letzten 2, 3, 4 Wochen, glaube ich, ist das Interesse auch wieder so ein bisschen angesprungen. Ne? Auch andere Market Maker melden für Q1, der Ausblick wird ein bisschen besser, auch eine Robin Hood oder sowas springt an. Seht ihr das auch so ein bisschen, dass sich das ein bisschen verbessert hat die letzten Wochen? Oder ist
Das
das noch
hat
zu
sich,
früh? Ja.
nein, das, also es ist Fakt, dass es im Januar und Februar besser geworden ist. Man weiß halt natürlich nie, wie lange sich das fortsetzt. Um die Zinseinnahmen noch so ein bisschen zu relativieren, die Kunden haben bei uns immer weniger als 10% in Cash. Insofern kann man jetzt nicht sagen, 5 Milliarden Assets an der Custody sind 500 Millionen und darauf der Zinssatz, sondern es ist etwas weniger. Und es kann natürlich auch weniger werden, wenn die EZB die Zinsen senkt. Theoretisch, aus aller Erfahrung heraus, müssten dann wieder die Kurse ansteigen und das Interesse ansteigen, sodass man das wahrscheinlich dort kompensiert oder sogar überkompensiert dann mit Werbeeinnahmen und mit Transaktionseinnahmen.
Aber wenn man es so ein bisschen zusammenfasst, so in der davor hatte man, sag ich mal, niedrigere Fixkosten, man hatte dafür halt den variablen Beitrag von dem alten Smart Broker. Jetzt hat man einfach investiert, man hat einen Fixkostenblock. Das heißt, die Unit Economics sind besser, aber man muss natürlich noch mal ein bisschen mehr Volumen haben, damit sich das richtig lohnt. Aber dann ist es ja schon, sag ich mal, skalierbar von der Seite. Oder mit was rechnet man, sag ich mal, in einem normalen Börsenjahr? Ne? Also letztes Jahr war anders, als es der ein oder andere ETF-Investor sagen würde, war ja kein gutes Börsenjahr für aktive Investoren oder für Privatanleger oder für die ganzen, sag ich mal, Firmen, die was mit der Börse zu tun haben. 21 war ein sehr gutes, aber sagen wir im normalen Jahr, was sind da irgendwie so Nettomargen, die man auch im Umsatz dann vielleicht im 25 von 30 Millionen oder sowas erzielen könnte. Was sind da so Sachen oder wie plant man da jetzt mal die nächsten 2, 3 Jahre? Wenn wir sagen, ja, eine Prognose ist super schwierig, ne? Keiner weiß, wie das Handelsvolumen in 2 Monaten ist, aber wenn wir sagen, wir gehen mal von der normalen Entwicklung aus, in welche Richtung denkt man da so ein bisschen?
Ja, ist schwer zu beantworten, weil wir haben ja auf der einen Seite sozusagen die Trades pro Kunde, wie entwickeln die sich? Das hängt halt von der Börse ab und das andere ist die Anzahl der Kunden, die man hat. Das hängt im Wesentlichen vom Marketing ab. Ja, wir wollen dieses Jahr 20.000 bis 30.000 Kunden netto wachsen. Das ist relativ konservativ, aber eben auch der Situation geschuldet, dass wir jetzt erst Mitte des Jahres mit dem Marketing anfangen. Der Markt müsste theoretisch deutlich größere Zahlen hergeben. Das müssen wir aber selber auch erstmal sozusagen beweisen und sehen, dass wir dort einen Track Record wieder aufbauen. Wir haben in 2020 haben wir 80.000 Kunden generiert, in 2021 120.000 Kunden. Da kann man sagen, da hatten wir den Rückenwind von Corona. Das stimmt. Wir haben aber auf der anderen Seite eben auch 2 bis 3 monatige Kontoöffnungsprozesse gehabt bei unserer Partnerbank, was sehr, sehr viele Leute abgeschreckt hat. Und wir haben keine App gehabt, was eine ganze große Zielgruppe komplett sozusagen davon abgehalten hat, überhaupt ein Konto bei uns aufzumachen. Das ist vor allem die jüngere Zielgruppe. Insofern können wir da, es ist einfach zu früh, da jetzt eine Prognose abzugeben. Aber wir wollen natürlich stark wachsen. Das heißt, wir sehen jetzt zu, dass wir sozusagen die Migrationsphase abschließen, auch dort die letzten Themen, die es noch zu bearbeiten gibt und die Vervollständigung des Produktes abschließen. Und dann werden wir eine Phase haben, wo wir mit dem Marketing langsam anfangen, um Kennzahlen zu sammeln, um eben genau zu tracken, bei welchem Kanal, bei welchem Bei welcher Werbebotschaft habe ich, welche Kunden, die ich erreiche und wie gut sind die? Und dann wollen wir das relativ schnell hochskalieren und wir wollen mittelfristig deutlich mehr als 20 oder 30.000 Kunden wachsen. Aber es ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, auch zu sagen, das ist ganz konkret für die nächsten 12 Monate, das Ziel.
Genau, was vielleicht noch eine Sonderkonjunktur sein könnte, was ich gehört habe, die Onvista Bank will ja den Broker irgendwie schließen. Die sind ja vielleicht von der Positionierung auch ein bisschen ähnlich, sage ich jetzt mal, haben ein breites Angebot, sind nicht so teuer wie eine Comdirect. Von der, ne, weil wenn was durchgeht, man hat die, sag ich mal, die One-Market-Neo-Broker, dann hat man irgendwie euch, dann gibt es noch einen weiteren, der vielleicht ein bisschen ähnlich ist, der auch börsennotiert ist, und dann hat man die älteren Online-Player, wo die Gebühren 3, 4 Mal höher ist, ne? Und dann eigentlich in diesem mittleren Segment gibt es ja dann eigentlich nur statt drei nur noch zwei. Das ist ja eigentlich dann schon interessant, oder? Oder wie seht ihr das, oder ist das wahrscheinlich, dass dann die alle rüber zu Comdirect oder so gehen, oder?
Ich glaube, wenn sie zur Comdirect gehen würden wollen, dann hätten sie es auch schon getan. Ich meine, die Comdirect ist schon auch optisch und technisch, glaube ich, schon besser als eine Onvista Bank. Aber wie du sagst, die Konditionen bei Onvista sind ja auch eben nicht ganz vergleichbar mit denen einer Comdirect oder ähnlichen Modellen. Wir werden es sehen. Die Meldung ist jetzt schon raus. Ist ja jetzt auch nicht ganz so jung. Ich glaube, es ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, dass es veröffentlicht wurde. Die Kunden haben, glaube ich, auch vorher schon an der einen oder anderen Stelle Informationen bekommen in die Richtung, dass sie sich umorientieren sollen. Es kann also durchaus sein, dass die Kunden ja durchaus schon wandern und wir, weil wir eben noch nicht groß im Marketing sind, da jetzt gar nicht so präsent sind. Ja, das kann halt sein. Insofern ist es schwierig zu prognostizieren. Ich glaube zumindest nicht, dass es Ende nächsten Jahres einen Riesenschwung gibt, dass alle Kunden weggehen, sondern es wird ein Prozess bis dahin sein, wo die Kunden sich entsprechend umorientieren. Und am Ende gibt es immer ein paar Kunden, die dann ganz überrascht sind und dann auf einmal nochmal reagieren. Da sind wir mit Sicherheit dabei, aber wir werden jetzt wahrscheinlich bei dem großen Schwung, der jetzt von vornherein schon passiert, noch nicht so stark partizipieren, glaube ich zumindest. Das liegt vielleicht nicht am Produkt, sondern eher an unserer Präsenz.
Okay. Also wir fassen zusammen, ne, wie auch ein paar andere Aktien im Segment. Man hängt ein bisschen, wie viel Privatanleger oder Anleger irgendwie handeln. Das ist ein Faktor. Im Zinsen ein bisschen sekundär und ein bisschen, man hat auch selber was in der Hand, wo es aber das, sag ich mal, durch das Tal ein bisschen durchgegangen ist. Und wenn das Volumen da wieder ein bisschen hochgeht, dann ist man da ganz gut positioniert. Was wäre vielleicht noch ein Thema, was wir irgendwie vergessen haben von der Seite? Oder genau, dass man sagt, man könnte halt die Smart Broker AG ist halt auch ein Proxy auf einen, sag ich mal, guten Börsenmarkt für Privatanleger, ne, von der Seite, ne? Also das hat man auch bei der Aktienkursentwicklung damals dann auch gesehen, ne? Gab es ja schon ein paar Mal davor, wenn man sich den Langfristchart anschaut. Also wenn man das dann mal gut unten erwischt, sag ich jetzt mal, ist da auch ordentlich Hebel nach oben drin, ne?
Das würde ich auch so sehen und unterschreiben, ja. Plus, es ist die Chance auf bei einem Broker sozusagen investiert zu sein, der eigentlich stark Marktanteile gewinnen müsste in den nächsten Jahren, weil vom Produkt her sind wir sozusagen ja Preisführer in Deutschland, sagt auch Stiftung Finanztest. Wir haben halt nur in Anführungszeichen in den letzten 2 Jahren einen echten Durchhänger gehabt, weil wir sozusagen das Produkt einmal neu bauen mussten. Und das hat viel Geld gekostet, viel Kraft gekostet, geht nicht ganz so schnell, wie man das vielleicht sich wünscht. Aber das ist jetzt da, das Produkt. Und die nächsten Jahre müssen wir jetzt beweisen, dass wir damit Marktanteile gewinnen können. Und der Markt ist halt riesengroß. Wir reden von 25 Millionen Depots in Deutschland, die es gibt. Davon ist ein Großteil für uns auch relevant. Das ist jetzt die Aufgabe für die nächsten Jahre. Auch über unsere Portale, wo wir viele Leute erreichen, jeden Monat, dieses Produkt in den Markt zu bringen.
Okay. Das sind doch schöne letzte Schlussworte, Argumente für die Aktie. Thomas, willst du noch was ergänzen aus der Smart Broker Perspektive? Wobei natürlich, ne, also die Fantasie von der Aktie und der Hebel kommt natürlich noch mehr aus dem Smart Broker. Ne? Das ist, denke ich, auch klar. Ne? Euer Mediengeschäft ist so das Brot und Butter, ne, womit ihr das auch mit quer finanzieren konntest und könnt, was natürlich auch ein Vorteil ist. Aber das Wachstum kommt. So würde ich sehen, natürlich eher aus dem Smart Broker als aus dem Online-Foren-Bereich. Ja.
Ich glaube, damit ist schon alles gesagt. Insofern, ja.
Super. Dann vielen Dank euch beiden und
Danke auch.
genau, hoffen wir, dass sag ich mal, dieses Privatanleger-Thema auch wieder, sag ich mal, dieses Börden-Thema wieder mehr anzieht. Ja, das ist für uns alle gut. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis. Keine Anlageberatung, Empfehlung. Und wenn ihr das Video schaut, kann es gut sein, dass ich da indirekt investiert bin, woraus sich Interessenskonflikte ergeben können. Ciao und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.